vielleicht ein kurzes Argument, warum man auf die bürgerlichen Begriffe Geldmenge, Quantitätsgleichung, das gehört dazu, also warum man da sehr vorsichtig mit umgehen soll. Du hast ja vorhin beschrieben, wie der Bauer monatlich 1000 Mark aufnehmen muss und das aus dem Einkommen des Winners, des Grundbesitzers stammt und sich dann mit verschuldet dieser Pleite ist. Und da seien 1000 Mark im Spiel. Also so argumentiert man tatsächlich in der bürgerlichen Geldmengenvorstellung, dass da 1000 Mark nötig sind, um das zu bewegen. Weil das monatlich läuft. Mache ich das pro Tag, brauche ich 30 Mark, mache ich es 50, brauche ich nur 1 Mark. Wie man das auf Cent runterkriegt, überlasse ich jemandem, der Erfüllungsaufgabe dann noch ökonomisch zu dir entwickelt. Ja. Und was aber unverändert bleibt bei der ganzen Geschichte, das ist die Schuld, die im Buch steht, und die Zinsansprüche, die der Kapitalbesitzer an den Bauern stellt. Und die sind ernst zu nehmen, die sind nämlich eine Verpflichtung zur Arbeit, streng genommen zur Mehrarbeit. Und diesen Zwang, durch Verschuldung unter Druck gesetzt werden zu arbeiten oder unter Druck gesetzt werden, um andere unter Druck zu setzen, dass die arbeiten, das ist das, was der Kleinbürger permanent im Alltag empfindet. Deswegen ist er so sauer auf das Großkapital, auf die Regierung, die das alles verschulden, die die Macht haben, und deswegen will er den freien Markt haben, wo er endlich sich entfalten kann, nur die oben kriegt er nicht weg, das ist eine Illusion. Und daraus springen dann diese illusionären Vorstellungen, die der Gestern verraten hat. Also Bücher wie der Gräber und Verwandte, die sind inzwischen ziemlich im Schwang. Und die beruhen auf dem Missverständnis, dass das Geld als Ding, weil es durch die Gegend läuft, das gehört nur, aber die im Geld in diesem Vorgang enthaltene Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem Kapitalbesitzer, Mehrarbeit zu leisten oder von anderen zu erpressen. Das ist der eigentliche Kern aller dieser Geschichten.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Ansatzpunkt, um das, was ich im Kern sagen wollte, nochmal zu pointieren. Und zwar gegen deine Rede, nicht inhaltlich, sondern schon vom Motiv her. Ich habe mir dieses Beispiel nicht deswegen angeguckt, weil ich sagen wollte, die haben da eine falsche Geldtheorie, das ist eine bürgerliche Kategorie und so weiter und ich mache jetzt eine bessere, sondern das, worauf es mir ankommt, ist zu sagen, es gibt einen systematischen Weg des Verlassens der Systematik des ökonomischen Denkens und diese esoterische Geldtheorie oder auch diese ihre Idee mit den durchschnittlichen Leistungen der Fondsmanager ist dieser systematische Weg des Verlassens. Deswegen ist das Motiv, sich so ein Zitat anzugucken, ein ganz anderes, als so wie du es jetzt präsentiert hast, weil du gesagt hast, naja gut, das wissen wir besser, das liegt da und da dran. Aber unser Problem ist nicht das Besserwissen, sondern unser Problem sollte in diesem Fall sein, das Verstehen des Zustandekommen des irrationalen Falschen. Und deswegen ist die Perspektive eine ganz andere und deswegen ist das Erkenntnistheoretische im Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit gewesen.
Kannst du das nochmal direkt weiter ausführen, weil da hatte ich nämlich auch meine Probleme mit dem Sprung von der kantischen Erkenntnistheorie dann letztlich zu dem, zu dieser Solaritätsfassung, die Rationalität dann letztlich als Erkenntnisprozess, habe ich das auch verstanden, wolltest du das aufdröseln?
Genau, also die herleiten sozusagen jetzt das Referat umgekehrt, sozusagen festzustellen in diesen Kant-Zitaten, ist ja etwas, was dem Fetischismus sehr ähnlich ist, oder den Formulierungen von Marx sehr ähnlich ist. Deswegen passen diese Zitate so gut zueinander. Und in dem Kant-Zitat steckt die Einsicht in die Grenze einer Erkenntnis. Und das parallel gestellt mit den Marx-Zitaten bedeutet, die Grenze dieser Erkenntnis ist die Naturwüchsigkeit der Gesellschaft, nämlich da hört die Fähigkeit des Subjekts auf, das Objekt zu bestimmen, also das, was Kant für den Kern seiner Erkenntnistheorie hält. So passiert Erkenntnis. Und dann ist es ein systematisch, also das ist die Möglichkeit, dann systematisch mit der Frage fortzufahren, was passiert mit dem Denken, wenn es diese Grenze überschreiten möchte. Also wissenschaftstheoretisch sind das dann so Erkenntnistheorien wie von Fichte, da fängt es an, wo das Subjekt souverän zu werden beginnt. Da sind die explizitesten sexistischen Passagen in der Aufklärung drin, da sind die explizit antisemitischen Passagen in der Aufklärung drin und in ökonomisch fängt es an, wenn man den Wert des Geldes selbst schaffen möchte. Also eben nicht nur den Währungsanteil schaffen muss oder darauf aufpassen muss, dass das Geld durch das Gold gedeckt ist, da mussten die Nationalbanken ja auch was für tun, sondern auf einmal muss man hergehen und diesen irrationalen Vorgang mit rationalen Mitteln nachbilden. Und der Widerspruch, der da drin steckt, den irrationalen, naturwüchsigen Vorgang mit rationalen Mitteln nachbilden, den möchte ich sozusagen behandeln, weil meines Erachtens das schon seit langem praktiziert wird, also seit der Weltwirtschaftskrise. Die Währungspolitik, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, basiert auf der Notwendigkeit, das zu tun. Der Goldstandard langte nicht mehr. Die naturwüchsige Entstehung des Geldes konnte man nicht mehr gewähren lassen. Und das ist der Ansatzpunkt. Und deswegen ist man meines Erachtens zur Erkenntnistheorie getrieben. Also innerökonomisch, jenseits der ganzen Notwendigkeit, die Erkenntnistheorie auch deswegen zu behandeln, weil das Subjekt eben auch noch rassistisch und sexistisch ist, durch den Erkenntnisvorgang hindurch. Das ist nichts Unwissenschaftliches in dem Sinne. Also es ist eine doppelte Motivlage, das so zu machen.
Daniel.
Ja. Aber also, da kommt es ja schon zu so einer Gegenüberstellung im Sinne von, weil Fichte sozusagen geschichtsverstanden hat, da kommt dann dieser irrationale Selbstsetzungsprozess irgendwie des Subjekts raus und deswegen wird er auch irgendwie antisemitisch und sexistisch. Wenn ich das nicht verstanden habe.
Nicht im Gegensatz wird, sondern da wird das zentraler. Das ist viel wichtiger bei Fichte.
Ja, aber dann würde ich halt auch sagen, das hat auch schon irgendwie bei der anderen, wahrscheinlich bei dir eher positiv besetzten Seite, so, dass die ganze Erkenntnistheorie von Kant ja auch schon strukturell antisemitisch ist und auch schon strukturell sexistisch ist. Und da würde ich gar keinen großen Unterschied machen gegenüber der Frage, wie Fichte sozusagen an so einen Irrationalitätsmoment kommt. Weil diese Irrationalität der Selbstbezug findest du ja auch schon in der eben bei Kant dieser rationellen Erkenntnis.
Ja, klar.
Und der Fetischismus bei ihm ist ja kein kritischer im Sinne von, ich beschränke kritisch mein Denken, wie der Marx für den Fetischismus-Begriff aufdrückt, sondern ist ein ganz anderer Fetischbegriff im Sinne von sozusagen, ich enge das Problem auf meine Denkschranken ein und die, die darüber hinausgehen, die Vernünftler, die dann in diese Dialekte kommen, in diese transnationalen, die werden dann irgendwie Metaphysiker oder kommt ja auch eine ganze theoriefeindliche Komponente rein. Also von daher kann das ja sozusagen das Rationalitätsmoment, was du da festhalten willst, an dieser rationellen Erkenntnistheorie, kann ja sozusagen dann in so einer Gegenüberstellung zu Fichte oder so kann es ja auch nicht stehen, sondern da muss ja sozusagen in beiden Theorien ein Vermischungszusammenhang da sein von Rationalität und Irrationalität, wie die ganze Theorie vielleicht dran sind.
Genau, ist auch. Man kann politisch ja gucken, an welchem Pol entwickelt sich das schärfer und an welchem Pol nicht. Und da ist der Souveränitätspol, also die Philosophen, die auf die Souveränität von Subjekt und Staat primär setzen, die sind die Reaktionäreren in Relation zu einem. Aber natürlich existiert das Problem schon in der Idee des Subjekts. Also die kantische Variante davon ist nicht wahr in dem Sinne, dass man sagen kann, das ist meine Erkenntnistheorie oder das ist die Erkenntnistheorie, die ich übernehme. Ich muss sie übernehmen als halbwegs adäquate Beschreibung des Herrschaftsvorgangs, wohingegen die irrationalen Varianten eine Fantasie des Herrschens sind. Also die Herrschaftsidee von diesem Winner-Loser-Beispiel, wo die Loser denken, sie könnten die Winner dazu zwingen, nicht mehr das zu tun, was sie selbst tun wollen. Das ist eine Idee, die kann es in der Gesellschaft nicht geben. Wohingegen die geldpolitische Rationalität offensichtlich eine Zeit lang funktioniert hat. Und diese Differenz würde ich ganz gerne festhalten. Nicht, weil ich das eine besser als das andere finde, weil es ist der gleiche Totalitätszusammenhang, sondern weil ich das brauche, um politisch pointiert etwas beschreiben zu können. Ich muss wissen, wie sich die Dinge voneinander unterscheiden, um eine Kritik irgendwie eben pointiert immanent äußern zu können. Das ist das ganze Sinn des Unternehmens.
Ich glaube, in dem Beispiel haut sich hin, dann kann es nicht sozusagen auch. Also mit Kant und Fichte, also auch vielleicht auf anderen Ebenen, aber auf der Ebene, glaube ich, ausgeht von der Perspektive.
Also ihr Binaldusa-Beispiel ist noch ein interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob das bewusst reingebracht ist, sondern ich wollte darauf hinweisen,
der User ist abhängig von dem Winner. Er kann nämlich ohne Zugriff auf dessen LAN nicht produzieren. Aber der Winner ist nicht abhängig von dem Loser. Wenn man das jetzt konsequent macht und die Idee ideal für den freien Markt und die Ökonomie so verwendet, wie sie verwendet werden muss, das ist satirisch gemeint, anwendet, die Symmetrie herstellt und die Einkommensgleichheit herstellt, die Arbeitsplätze, kriegt man nämlich alle diese Probleme weg. Und diese freie Marktillusion, die besteht natürlich nicht. Ja? Wir haben tatsächlich Herrschaftsverhältnisse, die auf Besitz an Produktionsmitteln und auch derzeit zusätzlich an Geldkapital gebunden sind. Ja, das ist also, das hebelt die ganzen Ideale vom freien Markt materiell aus. Die Voraussetzungen sind einfach nicht mehr da. Aber viele glauben das nicht. Ne? Gerade in der Kleinbürger glaubt das nicht.
Das Winner-Loser-Beispiel ist gar keine freie Marktillusion, weil dem Winner das Agieren als Marktsubjekt abgesprochen wird, damit Loser das kann. Loser findet, er möchte Marktsubjekt sein, sagt, damit ich das sein kann, darf Winner keins sein. Und wenn Winner trotzdem einen subjektiven Willen hat, ist das bösartig zerstörend gegenüber meiner Marktsubjektivität. Das ist keine Marktillusion, sondern das ist eine autoritäre Staatsfantasie. Da gibt es keinen Markt in diesem Beispiel.
Nein, natürlich nicht, weil das asymmetrisch aufgebaut ist. Der eine verfügt über Produktionsmittel und der andere steht, bevor er überhaupt seine Tätigkeit aufnehmen kann, unter dem Zwang, mit dem eine bereits vor und außerhalb der Produktionstätigkeit selbst stehende Einigung zu vollziehen, indem man nämlich dessen Produktionsmittel, das Land in dem Fall mitbenutzen darf. Ja, das ist eine Asymmetrie, die auch real besteht in unserer Gesellschaft.
Nein, die besteht real nicht. Das ist das Wichtige. Die ist durch den Markt vermittelt. Und auf dem Markt herrscht die Gleichheit. Und in der Krise kann diese Gleichheit sich nicht aufrechterhalten. Die Subjekte zerfallen als Marktsubjekte. Und das ist die Fantasie, ist als trotzdem herbei herrschen zu können. Und dieses herbeiherrschen können, das geht nicht. Das, genau. Und das braucht man, also im Rassismus findet man diese Fantasien dann in verschiedenen mythologischen Formen wieder. Das ist total wichtig, um die ganze Subjektkritik leisten zu können, festzustellen, dass das im Ökonomischen auch so passiert. Sonst hat man einfach den Rassismus als komplett eigenständiges Herrschaftsverhältnis neben dem Wert oder sowas. Dann kann man Rassismustheorie machen und Kapitalkritik und die haben nichts miteinander zu tun und so weiter. Und stattdessen zu sagen, das passiert im gesellschaftlichen Prozess selbst und diese Endvergesellschaftungs-Autoritätsfantasien werden dann wieder in anderen mythologischen Formen verarbeitet. Weil dann passiert natürlich, also die Macht des Staates reicht nicht aus, um das herzustellen, dann fragt man sich, wer ist denn dran schuld? Also da kommt der Antisemitismus rein und so weiter. Und da kann man sich nicht immer nur fragen, was machen die denn falsch in ihren Beispielen, sondern man muss sich fragen, welche Dynamik hat dieses Denken in sich?
Wo ist denn der Unterschied in der Relation zwischen dem zwangsweisen Pächter und dem Landbesitzer und dem zwischen dem Lohnarbeiter und dem Produktionsmittelbesitzer? Das ist ziemlich analog. Ja? Ich sehe das eigentlich als eine Fortsetzung dieser Art von Relation wäre die ganze Gesellschaft. Das Beispiel.
Nee, das Beispiel hat doch gar keine Relation. Das hat doch, da ist doch Loser, ist doch gleichzeitig Produktionsmittelbesitzer in seiner Fantasie. Also er hat Land, er ist Arbeiter, weil er muss seine Familie mit seiner Arbeit auf seinem Land ernähren. Und er ist Kapitaleigner. Das ist alles ein Mischmasch in dieser Idee. Da gibt es keine Relationen, da wollte ich drauf hinaus. Das in Relationen denken fällt weg in diesen Fantasien. Zugunsten von bloßem Sein und bösem Willen. Das ist die Relation, die dann entsteht.
Also die Pointe von der Geschichte ist eben gerade nicht gewesen, sozusagen das klassische Klassenverhältnis zwischen Grundherr und Pächter.
Genau.
Ja, das kommt immer wieder darauf zurück, auf dieses klassische Verhältnis zwischen Grundherr und Pächter mit dieser Asymmetrie und Vergleich. Das ist also hier gerade nicht der Kern gewesen.
Also mir ist schon klar, dass Ökonomen und Marktvorstellungen alles Idealisierungen sind. Ja? Aber ich stelle es mal irgendwie anders her. Der Winner stellt Zucker her und benötigt die Zuckerrüben, die der Bauer, den der Loser anbaut. In dem Moment können sie beide nur noch gemeinsam untergehen. Aber so wie es da gemacht ist, geht der eine zugrunde und der andere, dem stört das eigentlich nicht, der verpachtet das neu.
Ich würde aber auch diesen Sorge-Moment ausgehen, wenn du meinst, sozusagen auf der Ebene, dann wenn die Relationalität sozusagen in diesem Verhältnis wegfällt, dann kommen solche mystischen Substitute wie Mr. Wille und sowas, was dann dem anderen unmittelbar zu wünschen würde. Aber das findet man ja schon irgendwie auch bis zum 18. Jahrhundert, also wenn der Foucault irgendwie in Ordnung der Dinge schreibt. Damals war der Kaufmann das, was nun bereits später für die Psychiatrie wird, was sagt der Kaufmann als die Verkörperung, was schon in dem traditionellen zirkulativen Zeitalter der Kaufmann als die Verkörperung desjenigen, der permanent geduldet, permanent nur unter Rechtsform sozusagen agiert, um sich seinen bösen moralischen Willen hinter dieser abstrakten Rechtsform irgendwie zu verbergen, wo auch der Antisemitismus dann schon reinkommt, eben auch bei den traditionellen Aufklärungsphilosophen, die auf dieser zirkulativen Ebene denken, da ist ja da auch schon sowas wie eine Phantasmagorie von so einer Bösartigkeit, die an diesem abstrakten Pol des Kaufmanns ja da ist. Aber es ist ja trotzdem innerhalb dieses zirkulativen Hausch-Metamorphismus dann trotzdem da. Und dann verstehe ich nicht so ganz, wenn es damals schon war, warum sozusagen das erste mit dem autoritären Staat sozusagen zur Geltung richtig kommt. Oder würdest du sagen, das war auch schon vorher da und es verschärft sich einfach nur mit dem autoritären Staat? Oder wie wäre das sozusagen das historische Verhältnis von Tauschrationalität sozusagen mit mystischen Substitut? Seines bösen Willens, der dann auch ideologisch konnotiert wird.
Also keins von beiden von den Optionen, die du auch gemacht hast. Meines Erachtens ist das Verhältnis so, dass also in Bezug auf die Geldpolitik und den Staat, dass dadurch, dass nicht gesellschaftlich irrelevante Privatfantasien sind vom Kaufmann, sondern die Gesellschaft die Aufgabe des Wertsetzens annehmen muss aus Krisenbereinigungsgründen, wird es systematisch und geht in die Erkenntnisform ein. Es ist vorher in Relation zu dieser Erkenntnisform gewesen. Klar, also es ist, diese Idee entsteht nur, wenn es tatsächlich auch die Tauschrelation gibt. Und da hat das schon den gleichen Mechanismus. Es ist aber nicht im Kern der gesellschaftlichen Praxis. Der autoritäre Staat muss dieses irreale Tun tun. Die haben in ihrer Geldpolitik die Aufgabe, etwas zu machen, was man rational nicht machen kann. Und damit ist das ja anders in den gesellschaftlichen Denkformen im Mittelpunkt, als es vorher war. Das ist die historische Differenz, die ich aufmachen würde. Und man, also das ist der Teil, den ich jetzt irgendwie nicht habe, also nicht referiert habe. Man kann das an VWL-Lehrbüchern sehr gut darstellen. Die haben mit der gleichen Unmittelbarkeit, wie sie vorher das Geld gedacht haben, das einfach da ist, ist in diesen Büchern auf einmal die Instanz, die Geldpolitik macht. Es gibt in solchen Büchern kein Kapitel über die Entstehung der Zentralbank oder irgendwie sowas, wo man sich denkt, da machen die vor der schwierigen Theorie mal ein locker flockiges Einleitungskapitel in ihrem Lehrbuch, um das mal illustriert darzustellen oder sowas, was halt so Bürger so immer machen, wenn sie halt so locker flockige Einleitungsbücher schreiben, gibt es da nicht. Und man kann zum Beispiel an Keynes meines Erachtens sehr gut darstellen, warum warum der auf der Ebene so eingeschlagen ist, weil er nämlich das Geld dargestellt hat als etwas von sich aus durch Geldpolitik manipulierbares und diese objektive Eigenart des Geldes und damit gleichzeitig der Existenz des Staates, der das macht, ist etwas, was genauso unvermittelt da ist. Und dieses unvermittelt Dasein des Geldpolitik-Machen-Könnens, also so wie ich dann später, das Mehrwert-Könnens ist etwas, was unvermittelt da ist und so weiter. Das ist etwas historisch Neues, das gab es vorher nicht.
Naja, aber die Naturwüchsigkeit, ich schätze ja schon mal so da, als wäre sozusagen ein Geld quasi eine geniale Erfindung, ne, und deshalb schon immer da. Ne?
Genau.
Und na, das ist ja kein Widerspruch dann zur Manipulierbarkeit bzw. zur Steuerbarkeit, also diese Subjektillusion, ne, durch Zentralbank. Also Was mich irritiert an deinem Einblick hier, an der Einleitung, was ich hier lese, dass das vom Teufel sei. Meines Erachtens kommt es in der bürgerlichen Nationalökonomie nirgends vor. Ne? Die bürgerliche Nationalökonomie affirmiert das Geld von vornherein. Zum Teufel ist es niemals.
Dann ist die Frage, was du zur Ökonomie zählst, aber
ja. Also ich glaube eher die Antinomie bei der sozusagen in der bürgerlichen Nationalökonomie ist hier, dass sie das Geld einmal quasi als geniale Erfindung, als natürlichen Schleier definiert. Ne? Also was Harmloses, wenn es praktisch nur die Tauschrelation vermittelt. Auf der anderen Seite, ja, es gilt auch wiederum blind als Geld digital, ja, akzeptieren, ja, ohne das herstellen zu können, was sie ja gar nicht können. Also versteht ihr, ist da ein Problem, ja, dass sozusagen die Frage, ob Geld als Geldware eine, zum Beispiel eine Deckung braucht, ja, das wird ja von der VWL-Kunde geleugnet. Ja. Also Crane sagt ja, das barbarische Metall endlich was los, ne, das ist Gold, ne, die Golddeckung. Ne, beziehungsweise das muss losgemacht werden, das ist erst 70, wie lange hat der Typ gelebt, weiß gar nicht. Keynes, hat er 70 noch gelebt?
Nein, nö.
Okay, das kann ich mir erleben, ne, der hat aber schon vom barbarischen Metall gesprochen, weil er sozusagen mit ihrer Schiene sozusagen als quasi als Schleier, ne, als harmloses Ding, ne, das man sozusagen manipulieren kann, dass man da qua EZB-Eingriffe da steuern kann. Ne. Ja, das ist doch unser Problem, dass sozusagen die auch die ganze Postmoderne Linke, ne, die ganzen, also letztlich sozusagen affirmieren seit 70, ja, man sieht ja, es geht mit Kurbi Robert das Schreiben, ne, scheint ja so zu gehen, also funktioniert es, also das positivistisch sozusagen zu besetzen. Ne. Also das ist doch die Antinomie der bürgerlichen Nationalökonomie. Ne. Einerseits Geld als harmloses Medium, ne, das quasi überhistorisch noch funktionieren kann, als Vermittlungsding, ne, quasi als Rechnungseinheit zu runter zu deklinieren quasi, auf der anderen Seite aber, ne, naja, als Geldkapital ist dann wieder natürlich auch zu akzeptieren, völlig untermittelt, ne? Und da wird es dann genau dann kritisch, ne? Also mit anderen Worten, was passiert jetzt gerade in dem Moment, ne, wenn die Geldmarke eben keine Deckung mehr hat, ne?
Also eine Dämonisierung findet ja in der bürgerlichen Ideologie von Geld schon statt. Also zum Beispiel die Nazis haben das ja sehr ausgiebig gemacht. Das ist ja auch ein Teil der Das ist ja auch ein Teil der Krisenbedingungen.
Man muss es, glaube ich, sogar stärker pointieren. Also man hat zum einen sogar selbst bei Keynes im Geldkapitel Sympathien für Schwundgeld und sowas. Das ist, also selbst bei Sachen, die ganz offiziell als das hier handelt sich um Volkswirtschaftslehre anerkannt werden, hat man sowas. Viel interessanter wird es aber, wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie der Ordoliberalismus als ökonomische Theorie entstanden ist. Und der ist entstanden durch ein Aufsaugen, also der ist in Deutschland entstanden als der deutsche Zweig des Neoliberalismus, und das ist ein Aufsaugen und wieder Ausspucken sozusagen, ein ganz affektives Verhältnis der völkischen Ökonomen der 20er Jahre. Also da gibt es ganz viele Karl-Schmidt-Bezüge, da gibt es ganz viele Spengler-Bezüge drin. Das haben die dann einmal durchgewurstet und wieder rationalisiert. Und das Ergebnis des Wiederrationalisierens ist dann das, was wieder offiziell als Volkswirtschaftslehre oder Nationalökonomie anerkannt wird. Aber der erkenntnistheoretische Prozess, der dazwischen passiert ist, der steckt da noch drin in den Schriften. Das ist ein ganz anderes Thema, das nachzuweisen. Deswegen kommt auch dieses Verteufeln des Geldes im Ökonomischen wieder an. Das, denke ich, das muss man schon so sagen. Und das Verteufeln ist aber immer nur sozusagen die Ausnahmezustandsseite oder die Esoterikerseite im Normalzustand.
Hast du das dann noch vor, also dass du jetzt im Prinzip jetzt nicht nur diese erkenntnistheoretische Schiene aufarbeitest in der Entwicklung darin, auf der anderen Seite dann aber auch eine konkrete Analyse der Geschichte der Geldpolitik oder so gibt?
Weiß ich noch nicht genau, was ich da wie mitmache, aber irgendwas habe ich in die Richtung vor, ich weiß es aber noch nicht genau was.
Ja, ich habe noch Probleme zu erkenntnistheoretischen Aspekten des Apparats. Also was mir nicht so ganz klar ist,
Also mein Eindruck aus dem Ganzen ist so ein bisschen, wir könnten eigentlich gar nicht richtig wissen, was ist, und richtiges Bewusstsein können wir gar nicht entwickeln. Wir wissen aber, dass das bürgerliche Bewusstsein ein falsches Bewusstsein ist. Und wenn man nicht weiß, was ein richtig oder wissen kann, überhaupt, was ein falsches Bewusstsein ist, wie kann man dann entscheiden, was ein falsches Bewusstsein ist? Dann kann ich überhaupt ein System transzendentes Denken entwickeln.
Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, weil ich mit der Erkenntnis theoretischen Ebene ja gleichzeitig auch immer darlegen kann und zumindest hoffe, das zu können, zu sagen, welches Wegschaffen des logischen Scheins, also jetzt in der Kantschen Gegenüberstellung, welches Wegschaffen des logischen Scheins kann ich denn annehmen? Wo passiert denn die Reproduktion der Herrschaft auf der rationalen Ebene? Das ist der Verlauf der Herrschaft und ich kann mir angucken, was ist, passt historisch da besser. Ich kann irgendwie natürlich das ganze Auseinandersetzen von Marx mit der klassischen Ökonomie kann ich ja irgendwie immer nicht rational beurteilen. Ich kann sagen, irgendwie die Widersprüche, die er da aufmacht bei Smith und Ricardo, die sind bei Smith und Ricardo gegeben, deswegen muss es wohl so sein, deswegen muss ich auf den Wert als das Dritte schließen. Diese ganzen theoretischen Operationen streiche ich damit doch nicht, sondern ich frage nur, wie sind sie möglich? Was ist die subjektive Seite dabei und wie ist das Subjekt in dieser Praxis auch mit beschädigt? Das ist doch das, was dazu kommt. Ich streiche doch nicht die Möglichkeit von Erkenntnis.
Aber ich bin ja selbst ein solches Subjekt.
Ja klar, das ist aber doch immer das Problem an der ganzen Angelegenheit. Deswegen ist die Kritik negativ und sowas. Also ich will schon tatsächlich angehen gegen die Erkenntnissouveränität und die Idee, man könnte eine sichere Erkenntnis haben und sagen, die Dinge sind so. Die Dinge sind widersprüchlich und zu dieser Widersprüchlichkeit gehört man selbst. Das ist schon tatsächlich eine gewollte Aussage.
Ja, ich frage mich, ob ich würde da soweit zustimmen, aber für mich stellt sich da die Frage, ob das nicht dann letztendlich immer nur zu einem reaktiven Verhältnis zu den Ereignissen kommt. Weil man ja eigentlich sozusagen immer nur sich an dem abarbeiten kann, was sozusagen an Widersprüchlichkeit auftritt.
In der Theorie schon. Die Theorie soll nicht Praxis anleiten, sondern Praxis soll dafür sorgen, dass die Theorie irgendwann gegenstandslos wird. Und irgendwann hofft man entweder, dass man sich geirrt hat mit der Einschätzung, das läuft hier alles irgendwie völlig scheiße, oder es hat mal jemand was Vernünftiges gemacht und diesen Prozess abgebrochen. Aber in der Theorie wird man nicht aktiv in dem Sinne. Das ist im Prinzip die Diskussion von gestern. Das stimmt schon.
Noch ergänzend zu dem, was ich eben gesagt habe, dazu in dem Buch Geld und Wert spricht Robert Fritz ja davon, dass wir die Gesellschaft so ändern müssen, dass wir statt unser Schicksal irgendwelchen blindwaltenden, zwar in dieser Zweifel, aber eben doch blindwaltenden Lichten, objektiven Lichten zu überlassen, dass wir unser Schicksal als Menschheit in die eigenen Hände nehmen sollen. Und da verstehe ich auch nicht, das ist für mich auch nicht so wirklich kompatibel mit dem, was uns da verraten kommt.
Das Subjekt gehört zum Blindwalten. Die Rationalität produziert etwas, was sich dann hinter unseren...
Da können wir dann überhaupt unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen.
Das hoffe ich doch. Wir werden dann keine Subjekte mehr sein, aber das habe ich kein Problem mit. Ganz im Gegenteil.
Keine Subjekte oder Aufhängung der subjektischen Ökonomie.
Auch das, ja, das ist dann logisch. Also.
Ja, man muss sich das Schicksal der eigenen Hand nehmen, nur nicht so vorstellen, dass dann plötzlich ein allmächtiges Subjekt sozusagen als Generalmanager aller Verhältnisse dann sozusagen da scheint bald
ein Gott.
Ja, ja. ist auch im Wesentlichen negativ, dass die Dinge weggeschafft werden, die jetzt insgesamt vielleicht mit dem Begriff der Heteronomie zusammengefasst werden können.
Wir müssen uns aber emanzipieren von irgendwelchen falschen Ideologien.
Moment, bitte seid noch ein bisschen leiser.
Und zwar hast du doch sozusagen gesagt, die Erkenntnis vom ändert sich, sobald sozusagen um dieses abstrakte Allgemeine geht, was man sozusagen nicht isoliert betrachten kann, das ist Geld. Inwieweit hat es denn Auswirkungen dann auf andere Betrachtungsweisen? Also weil du gesagt hast, naja, vorher haben sich die Leute, oder am Anfang hast du halt gesagt, vorher hatten sich die Leute nicht so sehr für Geld interessiert, aber macht das sozusagen diese...
Sie haben sich nicht für eine Erkenntnis über das Geld interessiert. Yeah. Die interessieren sich nämlich fürs Geld, wie sie ihr privates
Privaten
anlegen und so weiter. Und da passiert irgendwas damit. Sie können unterscheiden, okay, das ist ein Risiko, und auf einmal wollen sie wissen, was dieses Geld eigentlich ist.
Genau, okay. Und an dem Punkt sozusagen sagst du, ändert sich die Erkenntnis vor, weil sozusagen dieses, dass es nicht mehr isoliert betrachtet werden kann. Aber ändert sozusagen das dann. Geht diese Änderung irgendwie auch irgendwie einen Einfluss, sozusagen, wenn Sie wieder andere Sachen betrachten?
Ja, deswegen die Betonung aufs Erkenntnisvermögen. Sie verlieren das Erkenntnisvermögen, weil, das ist ein nicht ausgeführter Teil gewesen, weil die Erkenntnisform, also das ist dann an so einen Redler anknüpfen, wobei mir der dieses mit dem Passiven zu stark macht, Erkenntnisform kommt meines Erachtens zustande durch ein Anähneln des Subjekts ans Naturwüchsige. Das ist, glaube ich, der historische Zusammenhang der Zirkulation und der Erkenntniskategorien. Also die Urteilsfähigkeiten, die Kategorien, in denen geurteilt wird, sind an der wahren Zirkulation am naturwüchsigen Moment gebildet, weil das ist nicht beherrschbar, also muss man selbst so werden. Also das ist ein subjektives, die Gesellschaft also in sich hereinholen und damit formt es das Erkenntnisvermögen selbst. Die Theorie Kants ist eben eine Theorie des über das Subjekt, das dieses Hereinholen schon verzogen hat vorher historisch. Und damit ist nicht nur die eine Erkenntnis übers Geld problematisch, sondern das Erkennen selbst. Ja. Das wird dann beim Ökonomischen relativ unwichtig, aber das wird dann total wichtig in der Frage von, wie interpretiert man Rassenbiologie und sowas, weil da ja die irrationale Erkenntnisform, die Irrationalität auf alles übertragen wird. Die wollen ja auf einmal nach komplett irrationalen Maßstäben die Natur bestimmen. Also die Biologie ist eine Wissenschaft, die das eigentlich zum Grundprogramm hat, das Irrationale auch in der Außenwelt auszuagieren. Und deswegen muss man sagen, es geht komplett um die Erkenntnisform. Und dann ist erstmal, also wieder mit dem wie in der Nationalökonomie, dann das Verhältnis von, da gab es dann die völkischen beziehungsweise die irrationale Ökonomie, das wurde wieder rationalisiert. Genau so ist es dann auch in den Naturwissenschaften, in positivistisch werden passiert. Also da ist auch der Irrationalismus in den Positivismus eingebaut worden. Der ist auch insgesamt eine Rationalisierung. Und ein wieder noch denkbar machen, dass es eine Relation zur Außenwelt gibt. Und insofern geht es auch die Form des Erkennens selbst. Aber das, die Teile habe ich meistens übersprungen. Also insofern logisch, dass das nicht klar geworden ist.
Ja, dann denke ich, schließen wir das nochmal vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.